Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Sie sind schon hier. Auf die Poesie. Ching da rassabum, Halleluja. Prost!
Nichts weniger als die Welt retten, das will die Heldin in dem neuen Kinofilm Electric Girl. Mia ist überzeugt, feindliche Mächte planen, die Menschheit zu vernichten. So wie in dem japanischen Anime, für den die 23-Jährige als Synchronsprecherin arbeitet. Immer mehr fühlt sie sich wie Kimiko aus dem Anime, sieht Elektrizität und hört zwei Jungs etwas merkwürdig, die sie auf der Straße nach dem Weg zur Sternschanze fragen.
Find a way to the Sternschanze.
Das ist Erlang, oder? Das ist da Erlang.
Das ist Sternschanze.
Total asynchron.
Regisseurin von Electric Girl ist Siska Riemann und sie ist jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Ihr Film arbeitet mit Comic-Sequenzen. Dann, wenn Mia die japanische Superheldin synchronisiert, sind auch japanische Animes zu sehen. Man muss dazu sagen, Sie sind selber auch Comiczeichnerin. Was hat Sie daran gereizt, japanische Animes mit in die Geschichte aufzunehmen? Oder wie sehr sind Sie selbst vielleicht auch von Animes beeinflusst oder inspiriert?
Also die Idee war bereits vorhanden. Ich habe das Drehbuch angeboten bekommen von der Produktion vor 4 Jahren. Und da war das schon so, dass es einen Anime gab, der da angelegt war. Und ich habe es natürlich deswegen auch spannend gefunden, das zu machen. Das hat mich natürlich gereizt, zumal ich auch finde, dass diese Welt, also diese innere Welt oder das Sehen der Realität durch diese gezeichnete Linse ist natürlich eine Wahrnehmung, die ich kenne und auch habe und auch auf LSD schon mal erlebt habe, dass plötzlich alles wie Comic aussah.
Und wie haben Sie sich dann dem Stil japanischer Animes angenähert?
Wir haben sehr viel recherchiert, ich habe ja noch einen Character Designer dabei gehabt. Und es ist aber ja eigentlich so eine Mischung aus Anime und dann eben auch die Kimiko habe ich selbst entworfen. Erstmal so ich wollte nicht diese riesigen großen Kulleraugen und nicht so ein Klischee-Anime, sondern schon ein bisschen was Eigenes entwickeln, was auch zu dem europäischen Bild dann passt, weil es ist ja nun kein japanischer Film, sondern es ist ja eben ein deutscher Film und die Hauptdarstellerin ist auch keine Japanerin, aber da was zu finden, was dann auch passt und nicht so ein Riesenschritt ist. Sie sollte schon wiedererkennbar sein.
Wem haben Sie eigentlich was angepasst? Viktoria Schulz, die Schauspielerin, die Mia spielt, dann an die Kimiko oder umgekehrt?
Ah, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe zuerst mal die Kimiko gezeichnet gehabt, bevor wir die Schauspielerin gefunden haben. Und im Laufe der Zeit, also eine Zeit lang hatte sie natürlich immer mein Gesicht irgendwie. Es ist einfach unvermeidbar, wenn man zeichnet, dass man sich irgendwie immer selber darin wiederfindet. Aber sie sieht immer mehr auch aus wie Victoria, finde ich. Also es gibt tatsächlich jetzt auch in den Anime-Sequenzen Bilder, wo ich sagen würde, es ist eher Victoria, ja.
Alles fängt ja erstmal ganz harmlos an im Film. Mia kriegt diesen Job, sie synchronisiert Kimiko, diese japanische Superheldin, die Elektrizität sehen kann, von Haus zu Haus springen kann und Menschen rettet. Was passiert, dass Mia sich immer weiter mit Kimiko identifiziert?
Also sie ist ja nicht, man merkt es ja auch im Lauf der Geschichte, dass mit ihr wirklich irgendwas so ein bisschen daneben ist und sie so ein bisschen drüber ist, auch nicht richtig schläft und wie in so einem Rausch auch so irrationale Handlungen immer wieder hat. Und oder diese beiden Jungs da plötzlich merkt, dass sie asynchron sind. Und es ist ja auch so, also wenn ich jetzt hier so die Medien angucke, es geht ja die ganze Zeit darum, dass die Welt untergeht und die Klimakatastrophe droht und wir was tun müssen. Und also irgendwie in einer gewissen Weise kann ich Mia da auch sehr verstehen, dass sie diese Bedrohung auch sehr ernst nimmt und so auch das Gefühl hat, was kann ich selber tun? Das geht mir jetzt jedenfalls auch so. Aber bei mir rutscht es halt noch weiter aus dem Lot und sie rutscht ja in eine manische Psychose. Also sie dreht ja richtig durch und entwickelt tatsächlich diese Superkräfte, mit denen sie glaubt, sie könne jetzt was ausrichten und sie müsse etwas verhindern, etwa eine nahe drohende Katastrophe aufhalten. So.
Am Anfang spielen sie auch noch damit, dass sie dann plötzlich auf einem Balkon sich wiederfindet und sie ist da irgendwie hingesprungen. Da ist es auch alles noch lustig. Dann irgendwann merkt man, langsam muss man sich Sorgen machen um sie, weil sie immer weiter da reinrutscht, oder?
Ja, sie steht einfach unter Strom, wie man so Electric Girl eben.
Und das ist ja auch die Natur einer Manie, dass sie selber denkt, sie hat recht und alle anderen sehen es nur nicht, was passieren wird. Und die anderen wiederum denken, oh weh, jetzt dreht sie ab und sie wird verrückt. Inwieweit wollten Sie im Film beide Interpretationsmöglichkeiten offen halten, also auch beiden Perspektiven gerecht werden?
Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe irgendwann nicht mehr daran geglaubt, dass das funktioniert, dass der Zuschauer das bis zum Schluss irgendwie noch offen empfindet, ob Mia verrückt ist oder die Welt tatsächlich bedroht ist von diesen Dämonen. Aber die Reaktionen der Zuschauer haben ganz deutlich gezeigt, dass es sehr vielen so geht, dass sie bis zum Schluss denken, Mia hat recht, weil sie mit diesem Krankheitsbild vielleicht noch nie in Berührung gekommen sind.
Wie haben Sie denn dieses Krankheitsbild recherchiert und dann in die Geschichte umverwandelt?
Als ich das Buch angeboten bekommen habe, habe ich als allererstes gedacht, interessiert mich, weil ich habe eine Freundin, wo ich sehr nah dabei war, als das passiert ist, als es das erste Mal ausgebrochen ist, und kenne einige Leute so in meinem Umfeld, die immer wieder mit diesem Thema von Psychosen oder eben gerade auch manischen und depressiven Zuständen in so verschiedenen Zyklen kämpfen und damit irgendwie durchs Leben gehen müssen. Und es hat mich immer fasziniert und ich habe auch eine Zeit lang gesehen, dass es tatsächlich so bestimmte Muster gibt, wann passiert es, oder auch so Denkmuster. Ich habe auch eine Sache mit reingenommen aus meinen Beobachtungen im Lauf meines Lebens. Dieses Phänomen, dass sie Sachen aus dem Haus und vorwiegend auch aus dem Kühlschrank auf die Treppe stellen zum Beispiel. Das ist was dann am Schluss, wenn der Christoph in ihre Wohnung geht, da steht dann alles so auf der Treppe, so aufgereiht. Das sind Sachen, die habe ich öfter beobachtet bei verschiedenen und dachte, sehr interessant. Warum machen sie das? Das hat offenbar was, sowas mit die Dinge von innen nach außen zu zeigen, auch vor das Fenster zu hängen und irgendwas so zu präsentieren nach außen hin.
Thomas Melle, der Autor, ist ja auch durch sein Buch Die Welt im Rücken, hat ja auch Einblicke geliefert. Aber
das war eine ganz, ganz große Inspiration auch. Waren wir schon mit dem Drehbuch sehr weit, als das Buch rauskam, und ich habe das auch verschlungen. Ich hätte auch gern mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben auch mal angefragt, aber er war irgendwie nicht erreichbar. Und ich finde einfach auch so ein paar Dialogstellen, so, wo er so für sich so diese Analyse, ich bin angezählt, oder einfach diese Sprache hat mich auch total inspiriert, ganz toll. Und auch dieses Leid, was da drin steckt. Es gibt diese euphorischen Zustände, die sind auch schön und man möchte sie auch nicht missen dann. Ne? Das Stephen Fry in seinem Film The Secret Life of the Manic Depressive, der sagt ja auch, wenn jemand sagen, würdest du da drauf drücken und wärst die Krankheit ein für alle Mal los auf diesem Knopf, und seine Interviewpartner sagen alle durch die Bank, nein, niemals. Außer einer, die leidet sehr, aber die meisten würden es einfach nicht aufgeben. Sagen, es macht mein Leben, bereichert mein Leben ja auch. Ne? Also.
Das würde wahrscheinlich Thomas Melle anders sehen, würde ich denken. Bei ihm ist ja auch so, dass er aus der Ich-Perspektive schreibt. Sie haben ja noch die Herausforderung gehabt, es auf die Leinwand zu bannen und mit der Schauspielerin es zu erarbeiten, wie sie diese ganzen inneren Konflikte, die sie ja da ausmacht, quasi spielt. Wie sind Sie da vorgegangen, mit Viktoria Schulz zu arbeiten?
Also wir haben leider nicht so viel Zeit gehabt, so zusammen vorzubereiten, weil das alles sehr kurzfristig war. Und sie hat selber dann, glaube ich, auch sehr viel noch für sich erarbeitet. Wir hatten aber sowas zum Beispiel, was wesentlich war, also erstmal klar, wie sind diese Zustände eigentlich, was machen die aus? Also da haben wir schon sehr dran gearbeitet. Aber wir hatten dann immer dieses von 1 bis 10, um zu wissen, wo ist sie gerade? Also ist sie gerade in einer full-blown Manie bei 10 oder ist sie irgendwie bei 2? Und manchmal musste sie ja morgens das eine Stadium spielen und dann vor der Mittagspause noch das andere. Und das war nicht so einfach. Also dadurch hatten wir dann ja auch eine Perücke. Wir wollten ursprünglich mal die Haare färben und dass sie sich die färbt. Und das war dann eigentlich klar, das geht auch vom Drehplan her nicht. Und sie musste dann wirklich immer von einem Zustand in den anderen. Und dann war es auch manchmal, dass ich gesagt habe, Viktoria, du bist gerade, glaube ich, immer noch bei 7 und nicht bei 5 oder so. Also das war dann schon, ja.
In gewisser Weise ist Electric Girl ja auch so ein Actionfilm.
Ja.
Es gibt ja auch zum Beispiel rasante Autofahrten, wenn sie unterwegs ist, und eine Bedrohung. Aber die Sache ist ja, dass die Bedrohung sich nur in Mias Kopf abspielt. Wie schwer war es eigentlich, das zu inszenieren?
Also ich fand das Ganze eine ziemliche Herausforderung, weil es ja auch sehr viel technische Sachen ergab, also von Stunts und Animes. Und wir mussten ja sehr viel so mit Bluescreens arbeiten, der U-Bahn-Stunt, da haben wir einen riesen Bluescreen aufgebaut und so. Und also die Technik stand auch manchmal einfach im Vordergrund und das empfand ich schon als nicht so im Fluss seiend, aber gleichzeitig war ich sehr beeindruckt von der Professionalität der Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also ich fand es großartig, dem auch zuzuschauen, wie sie da über die Häuser fliegt, irgendwie an irgendwelchen Leinen hängend. Unter uns, es war natürlich ein Double, aber so. Ganz tolle Stuntfrau hatten wir auch. Ja.
Fühlte sich das an, auch ein bisschen wie einen Actionfilm zu inszenieren? Weil im Grunde genommen ist es ja doch auch eine Studie des Wahns.
Ja, ja, das ist eine Studie des Wahns. Also das genau, wir haben ja, also die Kamera, der Hannes hat ziemlich heftig einen Job gemacht. Also er meinte auch am ersten Drehtag, da habe ich halt der Viktoria gesagt, so, der Hannes folgt dir jetzt, der Kameramann, und du gehst jetzt in deine Wohnung, die du ja noch nicht kennst, aber es war schon auf einem anderen Level. Ich glaube, sie war Level 4 oder irgendwas in der Manie schon, und eroberst dir mal diese Wohnung. Und dann habe ich den Take einfach durchlaufen lassen und er musste ihr mit der Handkamera 20 Minuten lang folgen. Und damit war einfach so eine Latte auch gehängt von, wie irre kann das alles werden. Und er hat sie nicht einmal verloren. Er ist wahnsinnig gut. Er hat gesagt, ich weiß, wie ich das mache. Ich muss mit der Schauspielerin mitatmen. Dann weiß ich, wo sie sich als nächstes hindreht oder irgendwie so im Kontakt bleiben, dass er immer genau wusste, jetzt kommt eine ruckartige Bewegung oder jetzt macht sie das. Das ist wirklich, also Hut ab, Wahnsinnsjob. So.
Das Ergebnis, das kann man jetzt im Kino sehen. Electric Girl, so heißt der Film. Ziska Riemann ist die Regisseurin. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, danke schön.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Berndt stellt wieder drei neue Filme vor und er beginnt mit einer Neuverfilmung des Disney-Klassikers König der Löwen.
Alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich.
Löwenkönig Mufasa zeigt seinem kleinen Sohn Simba die Ausmaße seines Reiches in der afrikanischen Savanne. Das Löwenjunge kann es kaum abwarten, König zu werden und will unbedingt seinen Mut beweisen. Das wird Simba zum Verhängnis, denn sein machtgieriger Onkel manipuliert den Kleinen.
Die Welt ist so ungerecht. Während die einen in Saus und Braus leben, führen die anderen ein Schattendasein.
Als Hamlet in Afrika hat man Disneys Zeichentrick-Klassiker Der König der Löwen bezeichnet. Jetzt kommt nach 25 Jahren das gleichnamige digital animierte Realfilm-Remake ins Kino. Die Handlung hält sich getreu ans Original, das als bis dahin düsterste Disney-Verfilmung galt, mit Anleihen bei Shakespeare bis Bambi. Der Onkel ersinnt einen Plan, um König Mufasa zu töten und Simba die Schuld zu geben.
Lauf weg, Simba! Und komm nie mehr zurück.
Wenn Simba sich vom toten Vater verabschiedet, ist das ergreifend und die digitalisierten Tiere wirken nicht nur frappierend real, sondern sind auch in bester Disney-Tradition Charakterköpfe. Aber trotz phänomenaler Bilder übertragen sich die großen Gefühle von Rührung und Dramatik im Zeichentrick mitreißender. Und Regisseur John Favreau, der 2016 auch die Dschungelbuch-Neuverfilmung inszenierte, fügt der alten Geschichte inhaltlich nichts hinzu. So kann man den Film nach wie vor als Warnung vor Einwanderung lesen, denn die niederträchtigen Hyänen fallen aus den Schlammwüsten im Tierparadies ein und verbrauchen die Ressourcen. Bildnerisch setzt der Film Maßstäbe, bleibt aber erzählerisch tief in der Vergangenheit.
Wir sind in der Nachspielzeit. 4 Minuten hat der Unparteiische aus Japan angezeigt.
Tel Aviv im WM-Sommer 2014. Roberto und sein Vater Samuel sind leidenschaftliche Fußballfans. Das haben sie aus ihrer früheren Heimat Brasilien nach Israel mitgebracht. Sie schauen zusammen Fußball, denn Roberto ist nach der Trennung von seiner Frau wieder zum Vater gezogen. Der 12-jährige Sohn Itai lebt bei der Mutter und ihrem neuen deutschen Freund. Als Samuel erfährt, dass er nicht mehr lange leben wird, lädt er Sohn und Enkel zu einer Reise ein. Er will noch einmal die brasilianische Mannschaft im Maracanã-Stadion siegen sehen.
Du hast deine ganzen Ersparnisse für diese Tickets ausgegeben?
Keine Sorge, damit ist dein Erbe sehr gut angelegt.
Als sie ankommen, gibt es keine Hotels. Itai ist genervt. Er hat eh wenig Lust auf die Reise mit seinem Loservater. Der argentinisch-israelische Regisseur Georgi Guervich hat ein Roadmovie gedreht, das hinter dem lakonischen Witz unterschwellig von Entwurzelung und Identität erzählt. Der Verwandtenbesuch wird von der Vergangenheit überschattet und Samuel irritieren die deutschen Schlachtenbummler.
Sieht aus wie in Berlin.
Aus dem brasilianischen Triumph wird nichts, aber Itai und sein Vater finden vorsichtig zusammen. Die Annäherung ist ganz unsentimental geschildert, berührt aber durch die beiläufige empathische Beobachtung, mit der die doppelbödige Entwicklungsgeschichte sich ihren verunsicherten Figuren unaufdringlich nähert. Paris 1979. Filmemacherin Anne, gespielt von Vanessa Paradis, treibt beim Dreh ihre jungen Darsteller an, mehr Einsatz zu zeigen. Anne dreht Low-Budget Schwulen-Pornos, da ist Zeit Geld und die Jungs haben mal wieder zu viel gekokst, um in Fahrt zu kommen. Und jetzt erschüttert das Filmteam auch noch eine rätselhafte Mordserie. Den blonden Karl trifft es als Ersten. Nachts in der schwulen Disco begegnet er einem Maskierten und nimmt ihn mit nach Hause. Der Fremde fesselt ihn im erregten Liebesspiel an Händen und Füßen ans Bett. Mit einem Messer im Dildo wird Karl aufgespießt. Im französischen Spielfilm Messer im Herz verbinden sich Sinnlichkeit und Schrecken zur surrealen Albtraumfantasie. Die Polizei tut wenig, obwohl weitere Morde folgen und Anne beginnt selbst nach dem Jünglingsmörder zu forschen. Zugleich schweißen die Morde das Team zusammen, das sich zum romantischen Picknick in bukolischer Landschaft trifft. Jan González hat seinen zweiten Spielfilm als erotisch-schwelgerischen Thriller und liebevolle Hommage an die 70er-Jahre-Pornofilmszene und ihre vergilbten Schmuddelkinos gedreht. Die Super-8-Erotikaufnahmen strahlen den unschuldigen Charme einer jungfräulich-experimentierfreudigen Zeit aus. In seiner verspielten Filmfantasie lässt González das Kino zum Ort einer schillernden Realitätsüberhöhung werden und feiert sinnlich eine untergegangene Independent-Kultur.
Messer im Herz, Back to Maracana und König der Löwen. Das sind die drei Filme, die Christian Bernd vorgespult hat. Sie laufen am Donnerstag in den Kinos an.
Houston, wir haben ein Problem.
Spannungsabfall im Hauptsystem.
Houston, unser Raumschiff verliert irgendetwas.
I love the smell of napalm in the morning.
Männer und Frauen können nie Freunde sein. Der Sex kommt ihnen immer wieder dazwischen.
50, 40, 30. Was die Filmausschnitte mit diesen drei Zahlen zu tun haben, das erfahren Sie in dieser Stunde von Vollbild. Wenn es um Netflix geht, gab es in den letzten Monaten immer mal wieder den Zusatz »Das erste Mal«. Zur ersten deutschen Netflix-Serienproduktion gesellt sich jetzt der erste deutsche Netflix-Film. Der heißt Kidnapping Stella und ist nun bei dem Streaming-Portal zu sehen.
Hilfe! Niemand wird dich hören. Niemand wird dir helfen. Wir sind die Einzigen, die dich hier rausbringen können. Wir sind jetzt deine einzigen Freunde. Schau mich an. Verstanden?
Kidnapping Stella ist ein Entführungsthriller. Regie geführt hat Thomas Sieben. Ihn habe ich getroffen und erstmal zur Zusammenarbeit mit Netflix gefragt. Denn immer wieder hört man von Filmemachern, die in letzter Zeit mit Netflix zu tun hatten, dass die Antwort war, don't call us, we call you. Also, wenn was ist, wir melden uns. Deswegen wollte ich von Thomas Sieben wissen, wer hat im Fall von Kidnapping Stella denn wen angerufen?
Da muss ich tatsächlich sagen, dass ich da gar nicht so involviert war. Der Film war fertig und war eigentlich für einen Kinostart vorgesehen. Und ich war das nicht so nah dran. Irgendwann habe ich mitbekommen, dass sozusagen die Option aufging, dass der Film vielleicht komplett zu Netflix ging. Und da habe ich sofort gesagt, das ist das Perfekte für diesen Film. Genau da gehört er hin, weltweit und in einem Genre-Umfeld, was Netflix ja auch bietet. Das war für mich eine ganz tolle Chance, habe ich gesehen, da habe ich sofort meine Stimme für abgegeben und so ist es ja dann jetzt auch gekommen.
Sie sagten, im Genreumfeld passt es. Also es geht ja um die beiden Kriminellen Vic und Tom, die Stella entführen, die industriellen Tochter und Lösegeld vom Vater erpressen wollen. Es klingt erstmal nach Genrefilm. Ist es denn wirklich ein reiner Genrefilm aus Ihrer Sicht?
Naja, das ist ja ein breites Wort, ne? Und zum Genre gehören ja auch Trash-Geschichten, aber auch ganz, ganz toll anspruchsvolle Filme wie A Quiet Place oder so in den letzten Jahren, die sowohl eine Spannung erzählen und ein B-Movie-artiges mit so Gangster-Sachen, also Kidnapping Stella arbeitet mit so B-Movie-Gangster-Motiven, Lösegeld, Entführung, Vertrauen, Schuld, Rache und so. Das sind ja erstmal so ganz, ganz menschliche Motive, aber gleichzeitig habe ich natürlich versucht, schon einen Film zu machen, der auch immer noch ein Figurenfilm ist und wo man die Figuren ernst nimmt, auch wenn das alles in einer Welt passiert, die jetzt nicht unserer Realität entspricht. Wir sind ja alle keine Gangster, aber es ging mir schon darum, einen Genrefilm zu machen, der auch als normaler Film standhält, wenn man das Genre sich mal wegdenkt irgendwie.
Sie interessieren ja auch so ein bisschen die Figurenkonstellation ist ja interessant. Stella weiß nicht, wie ihr geschieht. Sie wird überwältigt, gefesselt, geknebelt, in einen Raum gezerrt, aber ganz so untergeben und hilflos, wie es erstmal scheint, ist sie dann doch nicht. Was hat sie an dieser Dreiecksbeziehung interessiert?
Naja, das ist natürlich eine ganz spannende Aufstellung, wie sie da ist. Und an der Figur der Stella finde ich, das war mir und uns auch immer wichtig, dass sie halt eben nicht nur eine Opferrolle ist und nicht nur irgendwie das angekettete Mädchen, was gerettet werden muss, sondern dass sie durchaus relativ schnell in dem Film eine eigene Energie und einen eigenen Plan auch entwickelt, der auch nicht immer so ganz durchschaubar ist für den Zuschauer und für die Entführer. Und ich finde, das ist eine ganz moderne, starke Frauenfigur, die super gespielt wurde von der Jella Hase, die sehr, sehr körperliche, eine sehr körperliche Figur, jemand, der in die Aktion auch geht und versucht, den Plan zu sabotieren. Und ansonsten ist die Figurenkonstellation natürlich sehr getragen von diesem klaustrophobischen Setting. Man hat eigentlich eine Wohnung, drei Leute, alle haben eine andere Agenda. Keiner weiß so richtig, was der andere wann weiß oder was er ahnt oder was er als nächstes macht. Und ich fand es immer so ein bisschen wie so ein Western, wie so ein 12 Uhr mittags in einer Wohnung und keiner weiß, wann der andere schießt oder ob er schießt oder ob er zieht und was er jetzt dem anderen vorwirft. Und das mit dreidimensionalen Figuren zu unterfüttern, hat mich total gereizt und war eine tolle Herausforderung als Regisseur, das zu inszenieren.
Das würde mich noch ein bisschen mehr interessieren, weil Sie sind eine Stunde in dem Raum oder in der Wohnung zumindest. Und diese klaustrophobische Atmosphäre, die vermittelt sich auch wirklich. Welche dramaturgischen Herausforderungen hat das aber an Sie gestellt?
Naja, also zum einen versucht man natürlich im Szenenbild, wir haben die Wohnung, das ist diesem Studio gebaut worden, da auch mit dem Szenenbildner zusammen und dem Kameramann zusammen eine Wohnung zu finden, wo die aus jedem Winkel ein bisschen anders aussieht. Also dass es nicht immer nur Menschen vor grünen Wänden sind oder so. Dass man versteckte Winkel hat, Sachen, die man nicht sieht, so dass man immer wieder spannende und neue Bilder finden kann und überraschen kann. Jemand kann um eine Ecke kommen, kann in einem Badezimmer verschwinden. Man merkt relativ schnell, dass am spannendsten ist, wenn die Leute sich nicht sehen oder mit dem Rücken zueinander stehen, so wie die ganze Architektur der Wohnung funktioniert. Und das zieht sich dann in der Kamera weiter. Also mit welchen Optiken arbeitet man, welchen Brennweiten, wann geht man nah, wann geht man weit, wann bewegt sich die Kamera, wann bewegt sie sich nicht. Am Endeffekt war die Herausforderung, 60 Minuten in Gesichter zu gucken und das muss aber immer spannend bleiben. Und da ist natürlich die Kamera und das Szenenbild sehr, sehr wichtig. Aber es hilft einfach auch ein Buch, was immer wieder mit neuen Wendungen kommt und so. Und bei einem Theaterstück ändert sich das Bühnenbild ja vielleicht auch nicht und es bleibt trotzdem spannend, weil das Stück gut ist im besten Fall. Und so haben wir das auch gehofft, dass wir einen Film haben, der von den Figurwendungen und eben von den Überraschungen, mit denen er spielt, auch in diesem begrenzten Setting immer noch den Ball in der Luft hält und die Spannung erhält.
Jella Haase ist dabei den größten Teil ans Bett gefesselt. Also eigentlich ja immobil, aber doch irgendwie ganz mobil. Wie haben Sie mit Jella Haase gearbeitet, wenn es um dieses inaktiv und gleichzeitig aktiv in gewissen Situationen geht?
Naja, also die Arbeit mit den Schauspielern hatte so zwei Ebenen. Das eine war, wir haben lange geprobt. In zwei Wochen lang sind wir das Buch komplett durchgegangen, über jede Szene geredet. Sehr verständnismäßig, was sind die Richtungen, was sind die Motivationen, was sind die Momente auch, die man treffen muss, die emotionalen Momente. Weil es war klar, wenn man dann sozusagen ans Set geht und in diese gefesselt sein, geknebelt sein, Sack über dem Kopf, kommen so andere körperliche Dinge nochmal ins Spiel hinzu. Darum musste vorher klar sein, wie die Haltung und die Sichtweisen der Figuren sind und was so die Momente sind. Darum habe ich versucht, das erstmal abzutrennen und erstmal an so einem, einfach ganz normal am Tisch, ganz in einer gemütlichen Atmosphäre einfach diese Figuren zu besprechen, um dann sozusagen in das unangenehme Körperliche zu gehen. Und ansonsten war das aber, glaube ich, also ich weiß, dass es sehr intensiv war für Jella, einfach diese körperliche Einschränkung. Aber genau, also die Figur wird ja dann aktiv und hat ja verschiedene Dinge, die sie versucht zu benutzen, um eben sich da zu befreien. Und ich glaube, das ist im besten Falle sehr spannend zu sehen, wie jemand, der eigentlich total in der Opferrolle ist, eben die nicht akzeptiert und sich versucht dagegen zu wehren und versucht, diese beiden Entführer gegeneinander auszuspielen.
In ihrem Langfilmdebüt Distanz ging es um einen Serienkiller, gespielt von Ken Duken. Was ist es, dass Sie an diesen Abgründen oder an der latenten Gewalt interessiert?
Ich glaube, es ist einfach eine Faszination bei mir mit dem Genre generell und dem Horror und dem Thriller. Und das Tolle, was ich daran finde, ist, zum einen ist Genre immer eine Möglichkeit, seine tiefsten Ängste mal zu bearbeiten, verarbeiten, auszuleben und in einem Film sich damit zu befassen, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo man eigentlich keine Angst haben darf, im Beruf nicht, als Eltern nicht, im Alltag, Angst ist immer ganz schlecht und so und der Genrefilm erlaubt uns das. Und zum anderen, und das ist vielleicht auch mehr die Motivation noch als Filmemacher, Geschichten zu erzählen, kann man ja seine schlimmsten oder bösesten Fantasien auch mal spazieren führen und sagen, was wäre das für ein Gefühl, wenn ich jetzt bei Distanz einfach ein Gewehr nehme und einfach jemanden abknalle? Was würde das mit mir machen? Und das sind, glaube ich, tiefe evolutionspsychologische Dinge, die sehr tief in uns schlummern, aber die sind definitiv da, die Aggression. Und das in einem künstlerischen Kontext zu bearbeiten und da mich mit diesen Figuren zu beschäftigen, immer wieder auch in die Recherche zu gehen, wie bei Distanz, wo ich viel mit Psychiatern gesprochen habe. Bei Kidnapping Stella hab ich mich sehr viel mit Opfern von Entführungen und deren Traumatisierung beschäftigt und so. Und das in Figuren zu bauen, das ist so Forschung am tiefsten Abgrund des Menschseins und damit total spannend.
Sie haben auch in Boston Film und Fotografie studiert. Inwieweit sind Sie in der Hinsicht auch von US-amerikanischen Vorbildern geprägt oder haben dann auch an der Uni noch diesbezüglich besondere Fähigkeiten gelernt?
Naja, ich glaube, meine Generation ist ja sehr mit dem 80er-Jahre, 90er-Jahre-Kino aufgewachsen. Das ist ja sehr, sehr amerikanisch geprägt gewesen. Und auch so meine Sozialisierung Filme des Genre-Kinos sind auf jeden Fall die Filme der 70er und 80er. Also Tobe Hoopers Texas Chainsaw Massacre, absolutes Meisterwerk, Das Omen von 76, Halloween, diese ganzen Slasher, Horror, Thriller-Filme, das ist schon was mich total sozialisiert habe. Aber an Boston kann man fast noch vielleicht am interessantesten auch den Bogen zu Kidnapping Stella. Das ist ja Boston, Neuengland ist ja auch die Heimat von Stephen King. Und das ist jemand, der mich sehr beeinflusst hat, immer wieder in seinen Büchern und auch in seinen Kurzgeschichten. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl bei Kidnapping Stella, das könnte auch so eine Stephen King-Kurzgeschichte sein, so ein Plan, der schief geht und Leute reiten sich immer tiefer so in die Scheiße und kommen nicht raus und haben eine schlechte Idee, die scheitert und dann haben sie noch eine schlechtere Idee, wie sie damit umgehen und so. Und das ist vielleicht schon so, was mich so mit überhaupt diesem Neuengland verbindet und diesem gewissen Stimmung, die so eine Stephen King-Geschichte hätte, die ich, wenn das irgendwie bei Kidnapping Stella man irgendwie sieht, so ein bisschen dieses leichte B-Movie, aber mit guten Figuren halt, was ja Stephen King auch immer hat, dass er sehr menschliche Figuren hat, dann freut mich das total.
Thomas Sieben, der Regisseur von Kidnapping Stella, der Film, ist jetzt bei Netflix zu sehen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Um den Bollywood-Hype in Deutschland ist es schon seit einigen Jahren recht ruhig geworden. Inzwischen muss man ein bisschen suchen, wenn man hierzulande indische Filme sehen will. Im Augenblick gibt es aber wieder die Gelegenheit. Bei der Indo-German Film Week, die noch bis zum 21. Juli stattfindet. Die ganze Breite des aktuellen indischen Films will das Festival zeigen. Und was das heißt, das hat sich Antje Stiebitz angesehen und auch den Leiter des Festivals getroffen.
Es sind halt die gesellschaftlichen Spannungen, beziehungsweise der gesellschaftliche Fortschritt ist eben etwas, was die Inder natürlich sehr umtreibt. Ja. Der Verlust natürlich auch an Traditionen und das Hin- und Hergerissensein zwischen den traditionellen Werten, die teilweise natürlich Gutes und Sinnvolles bewahren, aber teilweise natürlich auch dem Fortschritt in Anführungsstrichen im Wege stehen.
Stefan Ottenbruch ist Leiter der Indo-German Film Week und reist schon seit Jahren immer wieder durch Indien. Er sagt, die indischen Filmemacher interessieren die großen Gegensätze ihrer Heimat. Gegensätze zwischen Arm und Reich, zwischen den Kasten, den Geschlechtern. Aber auch die sexuelle Orientierung, der Kampf um Freiheit und die Selbstverwirklichung sind Themen, die in den Filmen der diesjährigen Indo-German Film Week verhandelt werden. In dem Film Dombivli Return geschieht gleich in der Eingangssequenz ein Mord. Und plötzlich muss sich der Hauptdarsteller Anand für Macht und Geld oder für seine Familie entscheiden.
Dombivli ist auch ein Synonym für die Mittelklasse, weil da wohnen die ganzen, die sich das nicht leisten können, in diesen sehr teuren Wolkenkratzern im Süden der Stadt zu leben.
Der Vorort Dombivli, die gleichnamige S-Bahn-Station und die tägliche Zugfahrt auf der Lebensader Mumbais tauchen in der Erzählung immer wieder auf. Hier zeigen sich die Gemütszustände Anands.
Hey, Willenkar. Hallo. Hey, kai untere du lasse? Du Doktor lakane dakwar.
Was ist los mit dir, fragt ihn sein Bahnnachbar. Du solltest mal zum Arzt. Es ist nichts, antwortet Anand leise. Ihm ist schwindelig, er sieht nicht gut aus. Dombivli Return war in Indien ein Kassenerfolg. Ein Thriller über einen Mann aus der Mittelschicht, der in einer vom Turbokapitalismus geprägten Stadt den Jackpot gewinnen kann, aber nur, wenn er dafür seine Werte aufgibt. Der Film The Last Color beruht auf einem Roman. Der Autor Vikas Khanna hat seinen Roman selbst verfilmt und wendet sich damit an ein internationales Publikum. Vor der poetischen Kulisse der heiligen Stadt Varanasi freunden sich zwei Ausgestoßene der indischen Gesellschaft an. Die Witwe Noor und Jyoti, ein Mädchen, das alleine am Ufer des Ganges lebt.
हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है कि जब औरत के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो सिर्फ सफेदी पहन सकती है।
Warum trägst du immer einen weißen Sari? Fragt das Mädchen eines Tages. Es gibt eine alte Tradition, dass eine Frau nach dem Tod ihres Ehemanns nur noch weiß tragen darf, antwortet die Witwe Noor traurig. Witwen in Indien, erfährt der Zuschauer, dürfen auch nicht an Festlichkeiten teilnehmen, etwa dem Farbenfestival. Der zunächst in ruhigen Bildern erzählte Film gewinnt mit der immer deutlicher werdenden politischen Brisanz an Geschwindigkeit und Dramatik.
2013 wurde ein Gesetz erlassen, das diese Witwen in der Mitte der Gesellschaft wieder aufnimmt, sodass sie an Festivitäten teilnehmen können, wie diesem Festival der Farben. Und das erzählt der Film. Der Film erzählt eben im Prinzip in einem natürlich fiktionalen, erzählerischen Bogen, wie halt die Witwen ihre Rechte wiederbekommen haben.
The winner is Om Kapoor!
Auch die Bollywood-Legende Shah Rukh Khan ist wieder dabei, und zwar mit drei Filmen aus den Jahren 1998, 2004 und 2007. Das Besondere an ihnen ist, dass sie digital restauriert wurden, so Stefan Ottenbruch.
Das war noch die Zeit, wo Filme auf Zelluloid gedreht wurden. Und dieses Zelluloid, gerade auch in so einer Umgebung wie Indien, wo es sehr heiß ist, wo es sehr feucht-schwül ist, das sind ja keine optimalen Lagerungsbedingungen für Filme, muss man eben dafür sorgen, dass diese Filme digitalisiert werden, damit sie nicht irgendwann verschwunden sind. Weil wenn sich das Filmmaterial erstmal aufgelöst hat, dann ist der Film weg.
Es ist Shah Rukh Khans Produktionsfirma, die sich um die Restaurierung gekümmert hat, um das Filmerbe zu bewahren und um sie auch weiterhin überall in der Welt zeigen zu können.
Die Indo-German Film Week, sie findet noch bis zum 21. Juli im Berliner Kino Babylon statt. Und ab jetzt bewegen wir uns in 10er-Schritten durch die Filmgeschichte. Wir beginnen mit der Zahl 30.
Männer und Frauen können nie Freunde sein. Der Sex kommt ihnen immer wieder dazwischen.
Das ist doch gar nicht wahr. Ich habe eine Menge männlicher Freunde, mit denen sexuell nichts läuft.
Hast du nicht.
Habe ich wohl.
Hast du nicht.
Wenn ich es dir
das
sage.
Das glaubst du doch nur.
Heißt das, ich habe Sex mit diesen Männern, ohne dass ich es weiß?
Ich sage nur, dass sie alle gern mit dir schlafen wollen.
Billy Crystal und Meg Ryan alias Harry und Sally waren das. Ihr berühmter Streit, ob Männer und Frauen miteinander befreundet sein können, ist inzwischen 30 Jahre her. Eigentlich eine lange Zeit für einen Film, aber Rob Reiners Harry und Sally ist erstaunlich gut gealtert und zählt bis heute zu den beliebtesten romantischen Komödien überhaupt. Über den Erfolg des Films und die Gründe dafür spreche ich jetzt mit dem Filmjournalisten Andreas Kötzing. Hallo.
Hallo.
Ja, der Kinosommer 1989 hatte ja durchaus einige Höhepunkte zu bieten. Damals lief im Kino unter anderem der erste Batman-Film von Tim Burton und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug von Steven Spielberg. Wie kam es eigentlich, dass daneben ausgerechnet so ein kleiner Film wie Harry und Sally zu einem solchen Kultfilm wurde?
Ja, das ist eine gute Frage. Was macht ein Film zu einem Kultfilm? Es gibt ja so Filme, die sieht man einmal und denkt, war ganz nett, schaue ich mir vielleicht auch noch ein zweites Mal an. Und dann gibt es Filme, die guckt man tatsächlich nach ein paar Jahren noch ein zweites Mal, weil man denkt, ich habe ihn ein bisschen vergessen. Und dann gibt es so Filme wie Harry und Sally, den guckt man einmal und den guckt man wieder und den guckt man wieder und den guckt man wieder. Und ich glaube, ich habe ihn mittlerweile 20 Mal gesehen und er verliert irgendwie wenig bis gar nichts von seinem Reiz. Das ist so ein charmanter Film, da ist so viel Positives zusammengekommen, angefangen bei den beiden Hauptdarstellern, Billy Crystal und Meg Ryan, die gar nicht die erste Wahl waren für diesen Film. Ursprünglich waren dafür ganz andere Leute vorgesehen, die dann abgesagt haben. Dann kamen sie rein und die Chemie hat von Anfang an gestimmt bei dieser Geschichte. Rob Reiner, der ein gutes Gespür hatte für das Tempo dieses Films, der Humor, der durch die Dialoge vor allem transportiert wird, eine großartige Musik von Harry Connick Jr., die das Ganze untermalt. Der Film nimmt einen mit, der macht warm irgendwie ums Herz und er ist trotzdem nie kitschig oder aufgesetzt. Und ich glaube, das ist ein Kunststück, was man gar nicht so leicht wiederholen kann und was vielleicht auch erklärt, warum ausgerechnet dieser Film irgendwie geblieben ist und wenn man ihn heute wieder sieht, einen immer irgendwie gefangen nimmt.
Was hat denn Rob Reiner anders gemacht als andere Regisseure, wenn es gerade um die romantische Komödie geht?
Also er wusste erstmal, auf wessen Schultern er steht. Er kannte die Filmgeschichte und die romantischen Komödien haben natürlich eine lange Tradition, insbesondere im amerikanischen Kino. Das reicht ja zurück bis zu den Screwball-Komödien der 40er, 50er Jahre. Er kannte die und er wusste, wie Billy Wilder, wie Howard Hawks, wie Ernst Lubitsch gearbeitet haben, diese punktuelle Komik hineinbringen, die dann aber nie zu etwas Flapsigen oder aufgesetzt Lustigen werden darf. Das hat er geschafft, das rein zu transportieren in diesem Film, weil es auch eine Geschichte war, die ihm sehr nahe ging, also die er selber tatsächlich ein bisschen an seiner eigenen Biografie hin orientiert hat. Er hatte damals gerade eine Scheidung hinter sich und dieses Gefühl, ach, das mit Männern und Frauen, das funktioniert doch sowieso gar nicht, die können nicht wirklich miteinander befreundet sein, früher oder später kommt immer irgendwie der Sex dazwischen. Das war etwas, was er selber aus sich selbst heraus gespürt hat. Und dann hat er diesen Zeitgeist der 80er Jahre mit hineingepackt und unterm Strich es geschafft, auch eine ziemlich universelle Geschichte zu erzählen. Ursprünglich sollte der Film mal Boy Meets Girl heißen. Das ist kein Witz, also was ganz Simples, die ganz einfache Geschichte. Und im Kern ist es ja tatsächlich auch nichts anderes, was er erzählt. Eine Liebesgeschichte, zwei Menschen, die sich treffen, in dem Fall im Abstand von 5 Jahren jeweils wieder und erst bei ihrem dritten Treffen kommen sie sich dann tatsächlich näher und werden miteinander befreundet und dann kommt eben die Situation, dass es irgendwann halt einfach so ist, dass man nicht mehr befreundet sein kann.
Wenn man über den Erfolg des Films spricht, darf man auch eine Person nicht vergessen, nämlich die Drehbuchautorin Nora Ephron. Die ist für die Dialoge verantwortlich. Inwieweit hat sie denn den Film geprägt?
Ah, sehr, sehr stark. Also das ist ja tatsächlich ein Film, der auch eine tolle Bildsprache hat, aber weniger über die Bilder lebt. Ich könnte jetzt spontan aus dem Kopf heraus nicht sagen, wer damals der Kameramann war. Aber Nora Ephron als Autorin, die diese Dialoge geschrieben hat, ich glaube, man kann das gar nicht hoch genug schätzen. Vieles ist natürlich auch improvisiert worden. Das darf man nicht unterschätzen an dem Film. Aber trotzdem sind die Dialoge natürlich die Ausgangslage für diese ganze Geschichte. Na, sehr berühmt geworden, vor allem natürlich die Szene im Restaurant, wo sie sich beide darüber streiten, wie das ist mit den vorgespielten Orgasmen und Sally dann tatsächlich den Orgasmus vorspielt. Kein Gespräch über Harry und Sally, ohne dass wir da wenigstens mal kurz reinhören.
Oh, oh, oh ja, 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 oh, oh. Ich will genau das, was sie hatte.
Und genau dieses I'll have what she's having, ich nehme genau das, was sie hatte, war zum Beispiel eine improvisierte Szene. Selbst der nachgespielte Orgasmus war ursprünglich eigentlich nicht im Drehbuch vorgesehen. Meg Ryan hat dann gesagt, komm, lass uns das doch einfach ausprobieren. Ich spiele das jetzt einfach mal vor. Und Billy Crystal hatte die Idee, na, dann könnte doch jemand am Nachbartisch da noch einen lockeren Spruch hinten dranhängen. Da hatte man dann tatsächlich aber nie keine Schauspielerin dafür, die da sitzen sollte, weswegen es dann die Mutter von Rob Reiner gemacht hat, die dort am Set saß und gesagt hat, komm, dann setze ich mich jetzt eben damit hin. Und sie sprach dann diesen Satz, der ja dann tatsächlich in die Filmgeschichte eingegangen ist.
Also nochmal so viel zum Thema Chemie, die dann offensichtlich auch gestimmt hat. Und ein Fallstrick für viele romantische Komödien ist ja häufig das Ende des Films. Wenn beide sich kriegen, wird es meist extrem kitschig. Auch für Harry und Sally gibt es ein Happy End, obwohl das ursprünglich eigentlich nicht geplant war.
Das stimmt. In der ersten Skriptversion gab es das eigentlich nicht. Und so ein bisschen unterläuft der Film damit natürlich seine eigene Logik. Denn es geht ja eigentlich darum, dass Männer und Frauen nicht miteinander befreundet sein können und dass es irgendwann immer schwierig und kompliziert wird. Das war tatsächlich, so habe ich es gelesen, in einem Interview von Rob Reiner hat sich das tatsächlich erst im Verlauf der Arbeiten an dem Skript entwickelt, weil er sich selber neu verliebt hat. Ich hatte ja anfangs erzählt, er hatte diese Scheidung und dann kam es tatsächlich so weit, dass er eine neue Frau kennengelernt hat und das Gefühl hatte, irgendwie muss dieser Film positiv enden. Die dürfen am Ende nicht im Streit auseinandergehen. Dann hat er sich lange mit Nora Ephron unterhalten, die wiederum die Sally-Figur an ihrer eigenen Biografie entlang orientiert hat. Und aus diesen beiden schrulligen Charakteren wird am Ende dann tatsächlich eine Liebesgeschichte. Aber wie ich finde, nicht kitschig, weil es einfach auch eine ganz fantastische Liebeserklärung ist, mit der das am Ende dann zusammengeführt wird.
Ich liebe dich dafür, dass dir kalt ist, wenn draußen 25 Grad sind. Ich liebe dich dafür, dass du 1,5 Stunden brauchst, um ein Sandwich zu bestellen. Ich liebe dich dafür, dass du eine Falte über der Nase kriegst, wenn du mich so ansiehst. Ich liebe dich dafür, dass ich nach einem Tag mit dir dein Parfum immer noch an meinen Sachen riechen kann. Und ich liebe dich auch dafür, dass du der letzte Mensch bist, mit dem ich reden will, bevor ich abends einschlafe. Und das liegt nicht daran, dass ich einsam bin. Und das liegt auch nicht daran, dass Silvester ist. Ich verrate dir, warum ich heute Abend hierher gekommen bin. Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt.
Harry und Sally feierte vor 30 Jahren seine Premiere im Kino. Meg Ryan und Billy Crystal sind mit dem Film weltberühmt geworden. Und auch in unserem Kulturpodcast Lakonisch Elegant ging es um die Romantic Comedy. Den Kulturpodcast finden Sie, wie auch den Podcast von Vollbild, bei uns auf der Homepage unter deutschlandfunkkultur.de oder über die gängigen Portale. Deutschlandfunk Kultur mit Vollbild, dem Filmmagazin.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate. Terminate with extreme prejudice.
40 Jahre alt ist dieser Dialog. 1979 feierte Apocalypse Now Premiere. Das Meisterwerk von Francis Ford Coppola, das damals mit Volker Schlöndorffs Blechtrommel die Goldene Palme von Cannes gewann. Apocalypse Now ist bis heute ein Meilenstein der Filmhistorie, auch weil es so viele Geschichten rund um die Entstehung dieses Kriegsepos gab. Am Donnerstag kommt der sogenannte Final Cut in einige deutsche Kinos. Das heißt Apocalypse Now, so wie Francis Ford Coppola den Film immer wollte. Patrick Wilinski hat ihn gesehen. Patrick, das mit den Schnittfassungen von Apocalypse Now ist nicht gerade übersichtlich. Gib uns eine Einführung. Was ist der Final Cut im Verhältnis zum Film von damals und der sogenannten Redux-Fassung von 2001? Am Donnerstag kommt der sogenannte Final Cut in einige deutsche Kinos. Das heißt Apocalypse Now, so wie Francis Ford Coppola den Film immer wollte. Patrick Wilinski hat ihn gesehen. Patrick, das mit den Schnittfassungen von Apocalypse Now ist nicht gerade übersichtlich. Gib uns mal eine Einführung. Was ist der Final Cut im Verhältnis zum Film von damals und der sogenannten Redux-Fassung von 2001?
Ja, ich gebe auch zu, das ist sehr verwirrend.
Die Legende ist ja so, dass vor 40 Jahren, als Coppola den Film in Cannes gezeigt hat, er nach dem Tag der Weltpremiere wieder in den Schnittraum gegangen ist und das Ende nochmal umgeschnitten hat und 3 Tage später, noch während des Festivals, den Film nochmal gezeigt hat, in einer anderen Fassung. Also irgendwie war dieser Film nie wirklich fertig und später griffen nochmal die Produzenten ein, als es um einen kommerziellen Kinostart in Amerika gehen sollte, damit der Film auch etwas Oscar-tauglich ist. Und irgendwie war der Film nie so, wie Coppola sich das vorgestellt hat. Und als es ihm die Technik erlaubt hat, hat er 2001 alle Sachen, von denen er sich trennen musste, wieder in den Film reingeschnitten. 50 Minuten mehr Material. Das hieß dann nämlich Apocalypse Now Redux. Der Film ging dann 202 Minuten, also knapp 3,5 Stunden. Und jetzt war es ihm wohl klar geworden, dass es jetzt nicht super ist, einfach alles reinzuschneiden, was man hatte. Jetzt hat er sich nochmal hingesetzt und den Film auf 3 Stunden und 3 Minuten gekürzt, mit einigen Szenen von damals, die er noch drin gelassen hat. Jetzt hat er eben, glaube ich, für sich nochmal diese Form gefunden, die dieser Film verlangt. Jetzt ist es eben so, Apocalypse Now ist kein Work in Progress mehr. Es ist da, wobei alle, die sich vielleicht noch an Verschwörungstheorien beteiligen wollen, im Internet kursiert eine sogenannte Bootleg-Fassung des Films 5 Stunden lang und die heißt Assembly, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur so eine Internetlegende ist.
Also es wird irgendwie nicht übersichtlicher.
Nein.
Du sagtest, jetzt ist der Film so, wie er ihn haben will, also 40 Jahre später. Ist es denn wirklich der Punkt jetzt, dass er nochmal den Film so macht, wie er ihn haben wollte, oder will die Produktionsfirma irgendwie dann doch auch mit dem Titel Kasse machen?
Also es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass man mit Filmen auch noch 40 Jahre später Geld machen kann. Das darf man nicht vergessen. Viele werden ja erst profitabel nach 40 Jahren. Ich glaube aber, in dem Fall hat es wirklich viel mit Coppolas Anspruch zu tun. Immer dieses Tüfteln, dieses Unzufriedensein, das zieht sich ja durch viele seiner Werke. Aber hier ist es in erster Linie der technische Aspekt, denn der Film wurde auf 4K restauriert, also die zurzeit wichtigste Art und Weise, wie man Filme restaurieren kann oder drehen kann. Sehr digital, alles ist klar und kräftig, die Bilder sind wunderbar. Interessanterweise nicht alle Bilder, weil erinner dich doch, der Film arbeitet sehr stark mit Überblendungen. Die erste Überblendung ist ja so weltbekannt geworden, wie man von den Rotorblättern der Helikopter in Vietnam überblendet in das Zimmer des Captain Benjamin Willard, der da sitzt und auf den Ventilator in seinem kleinen stickigen Zimmer in Vietnam guckt. Bei Überblendungen, wenn man auf Film gedreht hat, ist das Material dann so beschädigt, dass bei einer digitalen Restaurierung das immer noch sehr körnig aussieht. Und wenn du im Kino jetzt sitzt und den Final Cut siehst, denkst du dir, was denn da passiert? Der Film sieht irgendwie schlechter aus als in meiner Erinnerung. Später ist es natürlich viel schöner. Also dieser Wald, dieses Grün, dieser Dschungel, alles ist toll. Das wirkliche Highlight ist aber der Ton. Dolby Atmos ist das modernste Soundsystem, das man zurzeit hat. Und die Soundtechnik hier ist wirklich genial. Also die fliegenden Helikopter, die fliegen jetzt wirklich über dich hinweg. Es explodiert mal rechts im Saal, dann links hinter dir im Saal. Das ist nun wirklich reines Kino und dafür hat sich die Restaurierung wirklich gelohnt.
Und wie sieht's inhaltlich aus? Wie schlägt sich diese finale Fassung auf der Leinwand 2019?
Ja, es sind so Dinge drin, in die er sich verliebt hat, wie diese komischen Playboy-Häschen, die es ja erst in der Redux-Fassung gab, die dann mit diesem Helikopter landen, mit dem Playboy-Hasen, wo ich mich bis heute frage, wozu? Es war auch schön ohne diese Szene. Und der Film ist zum Teil schlecht gealtert, würde ich sagen. Und das Spannende ist, wenn du jetzt nach Amerika guckst, gibt es Texte. Einer, der gerade die Runde macht, ist von einem vietnamesischstämmigen freien Filmkritiker, der für die Village Voice einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben hat, über Apocalypse Now mit neuen Augen gesehen, dass er doch sehr stark die vietnamesische Seite vermisst. Und in der Tat, wenn man sich den Film ansieht, geht es ja gar nicht um die Vietnamesen. Ne? Die sind ja gar nicht da. Und auch die Darstellung als reine Opfernation ist auch problematisch heute gerade, in unseren sehr sensiblen Zeiten, wenn es um Darstellung von Minderheiten geht. Und dennoch glaube ich, dass das bis heute eher ein Film ist über Amerika und nie über Vietnam. Also diesen kolonialen Anspruch zu haben an die Welt, gleichzeitig aber zu sagen, es war nicht alles richtig, was wir getan haben. Also die bekannteste Szene, man kann das ja am Film gut machen. Wir sehen diesen Angriff der Helikopter mit dem Napalm. Und dann steht da der von Robert Duvall gespielte General und sagt seinen weltbekannten Satz, ich liebe den Geruch vom Napalm am Morgen. Und wir gucken uns das an und denken uns, wie furchtbar, was für ein ekelhafter Typ. Dann noch Wagner-Klänge, der ganze Faschismus, der da mitkommt. Und dennoch, so wie es gefilmt ist, ist es geil. Und dieser Zwiespalt, den kriegt dieser Film irgendwie nicht raus. Und in diesem Zwiespalt finde ich schon, dass der Film sehr interessant ist. Ich wollte noch eine Sache dazugeben, dass in den 80er Jahren der Film von französischen Denkern, vor allem von Jean Baudrillard, hingestellt worden ist als Sieg Amerikas über Vietnam. Weil die Amerikaner haben ja verloren in Vietnam, auch wenn sie das bis heute zum Teil bestreiten. Aber Coppola gewinnt diesen Krieg mit anderen Mitteln, weil er inszeniert diesen Krieg so genau, so präzise, dass man sagen kann, die Filmgeschichte, dort gewinnen die Amerikaner irgendwie, weil der Film ja noch da ist. Und das war damals in dieser poststrukturalistischen Debatte so ein sehr wichtiger Einfluss, der übrigens bis heute eine sehr gute Resonanz erzeugt mit unseren Zeiten. Die Amerikaner, auch wenn sie was verlieren, machen dann mit Hollywood solche Filme, dass man denkt, so ja, eigentlich haben die ja gewonnen. Also wenn du siehst, alles, was uns an Amerika stört, fasziniert, ist in diesem Film noch wie in so einer Zeitkapsel gefangen. Und damit korrigiere ich mich vielleicht und sage, Apocalypse Now ist weiterhin in einer gewissen Art und Weise ein Work in Progress.
Ab Donnerstag kann man den großen Klassiker Apocalypse Now von Francis Ford Coppola im Final Cut sehen. Und ab dem 22. August gibt es den Film dann in einer 4K-Fassung auf Blu-ray zu erwerben. Und gleich gibt's wieder einen Sprung auf den Mond und ins Jahr 1969.
Top 5.
Es war wohl das erste weltweite Fernsehereignis, als die Crew von Apollo 11 1969 Richtung Mond startete und Neil Armstrong am 21. Juli von der Landefähre Eagle auf den Mond trat, mit seinem kleinen Schritt und dem gigantischen für die Menschheit. Aber auch vor und nach diesem Ereignis, vor 50 Jahren, zeigten sich nicht wenige Filmemacher mondsüchtig, im Guten wie im Schlechten. Hartwig Tegler mit 5 Filmen, die von Mondflügen erzählen.
Lust auf einen Film?
Ich werde auf den Mond spazieren gehen.
Apropos Frontier, letzte Grenze. Auf zum Mond. Und warum, Mr. Armstrong?
Ich denke, es wird darum gehen, dass wir dadurch Dinge sehen, die wir vielleicht schon längst hätten sehen sollen.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zündung!
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Die Reise zum Mond von Georges Méliès, 1902.
Wir wollen mal nicht übertreiben, so kompliziert ist es mit dem Mondflug nun auch wieder nicht. Raumkapsel in eine Kanone, Lunte zünden und auf geht's. Schmerzhaft wird's für den Mond, in dessen rechtem Auge die Mondfahrer landen. Nur die Bewohner des Trabanten, die Seleniten, machen Ärger. Doch der von Filmemacher Georges Méliès dargestellte Astronomieprofessor befreit alle. Und wie später, bei Apollo 11, stürzt die Kapsel wohlbehalten in den irdischen Ozean. Ach ja, so viel zukünftige Realität ist auch drin in diesem Film. Dem heimgekehrten Professor wird eine Statue errichtet. Bei Apollo 13 klang's am Anfang auch einfach.
Und dann gehe ich ans Steuer und dann drehe ich sie und dann fliege ich sie runter für eine schöne, sanfte Landung auf dem Mond.
Platz 4. Apollo 13 von Ron Howard, 1995.
Apollo 11 und Neil Armstrong, das war das Menschheitsereignis. Aber der geplante Mondflug von Apollo 13 kurz danach, im April 1970, ist natürlich eine Story, die viel mehr nach Spielfilm schreit, weil... ja, weil was schief ging.
Hier ist Houston. Wiederholen Sie bitte.
Was zu diesem Satz führte, der fürderhin für jegliche Unbillen des Alltags benutzt werden sollte.
Houston, wir haben ein Problem.
Die Astronauten wieder wohlbehalten auf die Erde zurückzubekommen, ist ebenso triumphal wie die Mondlandung. Was das patriotische Heldenlied betrifft, hier gleich noch eins.
Platz 3. Aufbruch zum Mond von Damien Chazelle, 2018.
Neil Armstrong... Ryan Gosling wird gefragt, ob der Krebstod seiner Tochter Auswirkungen auf ihn als Mondflieger haben könnte.
Ich denke, es wäre wohl unvernünftig anzunehmen, dass es keine Auswirkungen hat.
Als er dann den ersten Schritt eines Menschen auf dem Mond tut, erscheint Neil Armstrong das Bild seiner verstorbenen Tochter. Aufbruch zum Mond wurde von den US-Filmkritikern ideologiekritisch zerrissen. Richard Brody bezeichnete im New Yorker Chazelles Film als rechte Propaganda, weil der gebrochene Held am Ende umso leuchtender als der Amerikaner strahlt, der Amerika groß gemacht hat. Der gesellschaftliche Aufbruch, der das Jahr 1969 kennzeichnet, erscheint in diesem Film nur als Störfaktor, der von der übermenschlichen Menschheitsaufgabe nur ablenkt. Politisch signifikanter Retro-Kitsch, meinte Richard Brody über Aufbruch zum Mond. Yeah, man.
Platz 2. Countdown, Start zum Mond von Robert Altman, 1967.
Die Funkverbindung ist seit der Landung unterbrochen.
Der Mondflug als ein irrationales, dem kalten Kriegsdenken verhaftetes Wettrennen zwischen Amerikanern und Sowjets.
Wir erwarten beim nächsten Mondzyklus, dass Sie eine 3-Mann-Washout hochschicken mit dem Auftrag zu landen. Das wären 4 Wochen. Wir könnten in 3 fertig sein.
Alles, was diesen Mondflieger, der von James Cairn dargestellt wird, zum Mond bringt, ist mit der heißen Nadel gestrickt. Die Landung gelingt, aber der Astronaut...
Pilgrim, hörst du mich?
Er irrt über die Mondoberfläche, um das rettende Biwak zu finden.
Er hat noch für beinahe 3 Stunden Sauerstoff.
Dann sieht er die russische Raumkapsel. Vorher gelandet, die Kosmonauten allerdings tot. James Cairn nimmt die russische und die amerikanische Flagge, legt sie nebeneinander auf einen Felsen. Eine solche Friedens- und Versöhnungsgeste einmalig in den Mondflugfilmen.
Platz 1.
Du wirst dich da oben bestimmt einsam fühlen.
Einsam, wenn's das nur wäre.
Moon von Duncan Jones. 2009.
Bis zum Wahnsinn treiben die 3 Jahre auf der Mondstation den Astronauten, der den Abbauprozess von Helium-2 überwacht. Sam ist allein da, auf der Rückseite des Mondes.
Ihr habt da jemanden gesehen.
Aber ist er wirklich allein?
Sehr zufällig noch jemand.
Woher kommt Sams Klon, der ihn rettet?
Willst du ein Kaugummi?
Und ist Sam nun der echte Mensch? Moon bewegt die ewigen Fragen des Science-Fiction-Films, was der Mensch ist, was die Maschine oder Biomaschine. Vor allem aber geht es um die Einsamkeit des Astronauten, da, weit weg von seiner Erde, um sein Verlorensein. Kein Heldenlied, sondern eine große, melancholische Kinoerzählung über einen Mann im Mond.
Hartwig Tegler mit seiner Top 5 Auf zum Mond, anlässlich des 50. Jubiläums der ersten Mondlandung. Die Mondlandung wird uns hier im Deutschlandfunk Kultur in der kommenden Woche weiter beschäftigen.
Unsere nächste Live-Schaltung kommt dann direkt vom Mond.
Aber erstmal geht's nach den Nachrichten weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Viel Spaß dabei wünscht Susanne Burg.